Der Podcast für Liebhaber von Netflix und Co. und für alle, die wissen wollen, was kultige Serien über Gott und die Welt zu sagen haben. RevLab. Freunde der Popkultur, Freundinnen der Serien auf Netflix, Disney, Paramount und so weiter. Wir sind wieder da. Ein neues Jahr hat begonnen und ist bereits fortgeschritten. Und es wird ein aufregendes Jahr, glaube ich. Also da läuft einiges am Serienhimmel. Also ihr dürft euch freuen auf die diesjährigen Folgen. Und wir haben uns jetzt für die heutige Folge aber eine Serie vorgenommen, die noch knapp im alten Jahr gestartet ist, in der Weihnachtszeit.
Genau, ich glaube, angefangen hat 2025. Manu sitzt natürlich nicht alleine hier, sondern mit dabei ich, Jana und natürlich auch Jay, quasi am anderen Ende der Leitung sozusagen. Ich glaube, sie ist erschienen im Oktober 24,
also schon
kurz vor Weihnachten, genau. Aber okay, ist dann lange tatsächlich Nummer 1 gewesen in Deutschland, aber auch weltweit in non-English Series sozusagen, war sie, glaube ich, auch 3 oder 4 Wochen lang irgendwie in den Top 10 zumindest.
Ja, also ist so eine Erfolgsproduktion von Netflix, ist auch ziemlich high-end gemacht, also illustre Schauspieler und hoher Production Value quasi. Wir reden von Achtsam Morden, eine freche Titelgebung, die zurückgeht auf einen Roman oder auf eine ganze Reihe von Romanen von Carsten Dusse. Und ich erzähle das kurz zum Einstieg und dann kommt ihr dann schon zum Zug. Aber ich hab da einen Tipp gekriegt, ich glaube, von einem Freund von mir, genau, da haben wir Silvester noch gestritten, wer mich zuerst auf diesen Titel gebracht hat. Ein Freund von mir, der hat mir das empfohlen, gesagt, lies das mal, das ist voll geil. Und dann habe ich dieses Buch gelesen, Achtsam Morden, den ersten Band, und war davon enorm angetan, weil es so eine richtig spannende Mischung ist aus eigentlich Kriminalgeschichte, Thriller und dann mit diesen eingespickten eben Achtsamkeitsübungen oder Achtsamkeitseinschüben, wo eben ein fiktives Buch zitiert wird von einem Achtsamkeitstrainer, der Anweisungen gibt, wie man durch Atemübungen, Imagination, Pulsbeobachtung, sich hinlegen und so weiter, die ganzen Techniken, wie man wieder zu sich selbst findet und in stressigen Situationen seine Chakren wieder in eine Linie bringt. Und das ist eine ganz faszinierende Mischung, auf die wir ja auch dann im Blick auf die Serienumsetzung noch zu sprechen kommen werden. Finde das eigentlich.
Hat das Buch denn was genutzt bei dir, Manu?
Ja, das ist eine gute Frage.
Bist du achtsamer geworden?
Also, ich befürchte nicht. Ich hatte das letzte Jahr war eines der umtriebigsten in meinem ganzen Leben. Von daher befürchte ich, hat das Buch die Lektüre nicht so viel gebracht, aber sie könnte was bringen, weil die Achtsamkeitstipps wirklich absolut legit sind. Also die sind wirklich, die könnte man sich verinnerlichen, auch wenn das im Kontext des Buches, der Geschichte, natürlich immer so ironisch gebrochen ist, weil wir werden ja noch drauf zu sprechen gekommen, diese Achtsamkeitsübungen natürlich für teilweise höchst fragwürdige Zwecke dann gebraucht werden.
Steckt ja schon im Titel.
Manu, du hast es
Ja, genau.
Achtsam Morden. Manu, du hast es schon gesagt, es ist eine Buchreihe. Mhm. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wie viele Bücher es mittlerweile gibt, aber es sind mehr als 2 auf jeden
Fall.
Drei oder vier, hätte ich auch gesagt, von Carsten Dusse. Und es ist von Netflix mitproduziert, aber auch von Konstantin Film, also quasi eine deutsche Produktionsfirma mit Netflix zusammen. Und tatsächlich wurde auch schon im Dezember 24 jetzt, also quasi vor einem Monat, auch schon die 2. Staffel in Auftrag gegeben. Mhm. Also der Erfolg gibt der Serie recht. Es gibt mehr Bücher, also gibt es auch noch weitere Staffeln. Bisher haben wir 1 Staffel mit 8 Folgen, relativ easy wegzuschauen. So die Länge von den Folgen, so 30 bis maximal 35, 38, 40 Minuten, glaube ich. Ja. Also so in der Range von 30 bis 40 Minuten. Sehr, sehr kurzweilig. Also du hast es gerade schon angekündigt, so genremäßig ist es ein Kriminalfall, hat auch was Komödiantisches auf jeden Fall.
Ja, ja.
und haben eben diese ironisch gebrochenen, aber doch eben, wie du sagst, auch ernstzunehmenden Achtsamkeitseinschübe oder Achtsamkeitsmomente, die man sich auch wirklich zu eigen machen kann. Also da wird nicht irgendwas erzählt, was Quatsch oder Humbug ist, sondern da werden tatsächlich Techniken erklärt oder Techniken auch wiedergegeben, die auch in der Achtsamkeitstheorie oder Forschung benutzt werden. Also das ist quasi sehr, sehr realistisch, was da gezeigt wird. Du hast schon gesagt, wir haben einen sehr, sehr guten Cast, da vielleicht noch zwei Sätze zu verlieren. Also die Hauptrolle übernimmt Tom Schilling als Björn Diemel, er ist Anwalt, das kann man vielleicht jetzt schon sagen. Mhm. Also Tom Schilling, einer der großen deutschen Schauspieler in seinem Altersrange sozusagen. Mega gut. Und auch, ja, Peter Jordan als Achtsamkeitstrainer, der ab und zu auftritt, aber auch Emily Cox, auch eine bekannte Schauspielerin. Manu, du hast gesagt, wo spielt sie noch mit?
Ja, Jay, die kennst du auch von The Last Kingdom. Hast du The Last Kingdom geguckt? Diese ein bisschen so Mittelalter-Serie beziehungsweise so die englisch-irische Kriege und so.
Nee, habe ich nicht gesehen.
Total, total geile Serie. Das ist eine meiner absoluten Favorite. Und da spielt sie Breeda und eine ganz richtige Fierce Warrior, eine richtige Kämpferin spielt die da. Und ich habe also wirklich einen Salto rückwärts gemacht, als ich gesehen habe, dass die Frau des Anwalts da eine sehr häusliche Person dann spielt, ganz harmlos. Ja. Und jedes Mal, wenn sie ins Bild kommt, denke ich, das ist Breeda, die Kämpferin, pass auf.
Genau, also Emily Cox quasi als die Frau von Tom Schilling, von Björn Diemel, dem Anwalt. Und für alle Freunde des ORFs, ich bin großer Fan von ihm, Muratan Muslu, ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht, österreichischer Schauspieler, der auch viele Jahre bei den Vorstadtweibern mitgespielt hat.
Okay, da kann ich nicht mitreden.
Nee, das ist, glaube ich, nicht so euer Seriengenre, aber das ist quasi, glaube ich, 6 oder 7 Staffeln vom ORF, so eine Wiener Frauenserie, würde ich jetzt sagen. Und da spielt er sehr, sehr lange den Geliebten von einer der Hauptdarstellerinnen. Genau, also gute SchauspielerInnen.
Wollen wir vielleicht mal den Inhalt ein bisschen zusammenfassen? Das wäre vielleicht blöd, oder? Um mal unseren HörerInnen, also um nicht nur darüber zu reden, sondern auch davon.
Jay, du bist ja noch nicht so viel zu Wort gekommen. Du kannst doch einen Anlauf machen, Inhaltszusammenfassung. Lass mich kurz noch eine Korrektur einschieben. Also ich habe das jetzt gerade eben mal gegoogelt. Es gibt schon 5 Bände von der Reihe. Ach, krass. Und offenbar nimmt er sich in jedem Band so einen neuen Achtsamkeitstrend vor. Also es gibt achtsam Morden im Hier und Jetzt. Das ist ziemlich sicher eine Persiflage auf den Eckhart Tolle. Now, also Präsenz, jetzt leben jetzt. Dann gibt's achtsam Morden durch bewusste Ernährung. Und es gibt, das finde ich ganz geil, weil das so dieser Stefanie Stahl-Verschnitt ist. Das Kind in mir will achtsam morden.
Versöhnung mit dem inneren Kind, oder?
Genau. Also so viel dazu. Aber Jay, magst du mal einen Anlauf machen? Worum geht's eigentlich in der Geschichte?
Ja, genau. Also ich nehme mal an, dass die erste Staffel die Umsetzung des ersten Buches ist. Also zumindest klingt der Titel so wie das, was wir gesehen haben. Es geht um Björn Diemel. Björn Diemel ist ein Rechtsanwalt, ein sehr erfolgreicher Rechtsanwalt, der im Grunde einen einzigen Klienten vertritt für seine Anwaltskanzlei, und dieser Klient ist quasi ein hochrangiges Mafiatier. So, und zeitgleich, und man kann sich vorstellen, das bringt eine Menge Anspannungen mit sich, aber Björn Diemel ist in seinem Job ziemlich gut, also. Und gleichzeitig liegt seine Ehe da nieder, weil er einfach überhaupt keine Zeit für seine Frau hat, für sein Kind und immer nur reinschneit und wieder rausschneit und quasi von diesen Verbrechern auch dann irgendwelche Aufträge bekommt, wie er Dinge richten muss. Und ihm ist dieses, also Verbrecher zu verteidigen jetzt nicht so ganz recht, aber er verdient halt richtig gut Geld und die wohnen in einem tollen Haus und es ist wirklich Luxus und alles großartig, bis auf die Ehe, wie gesagt. Und und irgendwann wird es seiner Frau zu bunt und sie sagt jetzt, es muss sich was ändern. Und sie gibt ihm dann den Tipp, sich bei einem Achtsamkeitsseminar anzumelden. Und das macht er dann auch. Widerwillig zwar, aber irgendwie, er will natürlich seine Ehe retten und trifft dann eben über mehrere Wochen diesen Achtsamkeitstrainer, von dem wir schon gehört haben. Naja, und dabei merkt er dann eben oder kriegt er beigebracht, dass es wichtig ist, die Dinge im Jetzt zu tun, auf seine Atmung zu achten, sich quasi, bevor man schwierige Entscheidungen trifft, sich in den Moment hinein zu begeben, aber nicht von ihm dominieren zu lassen und wirklich mit Techniken und Atem sozusagen sein Leben anders zu führen.
Ganz kurze Ergänzung noch. Es ist nicht nur die Ehe. Du hast es schon erwähnt, eine Tochter, Emily. Und da geht es ganz konkret, glaube ich, darum, die Ehefrau sagt ihm so, du musst zuverlässig sein, wenn es darum geht, dein Kind abzuholen oder einen Termin mit deinem Kind. Wenn wir bei der Schule sein müssen, musst du da sein, so.
Ja, ganz genau.
Und so, genau. Und das quasi ist auch nochmal ein großer Aspekt. Und das wird irgendwie, glaube ich, in der Serie dann auch nochmal groß gemacht, zu sagen, so wie kriegt er, dass er dann, das checkt er, wie kriegt er es hin, dass er wirklich Zeit mit seiner Tochter verbringen kann.
Das ja, ist wieder nochmal. Man kann sich ja vorstellen, dass das in diesem Job nicht so einfach ist, weil solche Gangster, die brauchen immer jetzt sofort Hilfe, ob da nun irgendein Schulauftritt der Tochter gerade ansteht oder nicht, das ist denen scheißegal und er muss einfach sozusagen im Job funktionieren. Naja, und der Achtsamkeitslehrer bringt ihm dann so Sachen bei, wie sich Zeitinseln zu schaffen mit der Tochter, um wirklich ganz für sie da zu sein. Naja, also bis hierher klingt das ja wie eine schöne Karriere quasi vom Businessmann zu einem etwas gesettelteren Menschen, der sich um seine Lieben besser kümmern kann. Aber es kommt natürlich, wie es kommen muss. Das wäre natürlich ein bisschen langweilig, wenn das alles wäre. Nämlich der Obermafioso, den er dort vertritt, das ist ein ziemlich jähzorniger Typ, ermordet einen anderen Mafioso, während er von einem ganzen Schulbus per Handy gefilmt wird. Und also sprich, diese ganzen Zeugen aus dem Weg zu schaffen, ist quasi unmöglich. Das Ding geht natürlich viral und dieser Gangster muss fliehen. Ja, und dann soll eben Tom Schilling, der Anwalt, ihm dabei helfen zu flüchten. Und das verrate ich jetzt vielleicht nicht, aber man kann sich's vorstellen, dabei kommt es, wie es kommen muss. Der Titel muss ja auch irgendwo herkommen. Und auf jeden Fall taucht dieser Gangster die gesamte Serie über nicht mehr auf und er wird auch nicht mehr auftauchen, um das.
Er wird und ins Wasser, also er taucht auch aus dem Wasser nicht mehr auf, in das er dann in seinen einzelnen Körperteilen verabschiedet wird.
Das haben wir so schön umschrieben, wir haben ja einen Spoiler ganz, ganz knapp umschifft.
Genau. Auf jeden Fall ist es dann eben so, dass Björn Diemel so tut, als sei er nun der Spokesmann für diesen auf der Flucht sich befindenden Gangster. So, und von dieser Stelle an entspinnt sich quasi die ganze Serie. Also wir haben jetzt die erste Folge nacherzählt.
Umrissen.
Und da gibt's dann natürlich, gibt's noch rivalisierende Mafia-Leute. Es gibt Menschen, die es mit der Gewalt nicht so ernst nehmen oder vielmehr sehr ernst nehmen oder wie auch immer. Also er befindet sich in einer Situation, wo er intensiver als vorher quasi die Dinge regeln muss. Aber gleichzeitig hat er ja nun Achtsamkeit gelernt. Und so macht er dann immer seine Atemübungen. Das ist auch ganz wunderschön in Szene gesetzt, wenn irgendwas Schlimmes ansteht. Und er so, konzentrier dich.
Ja.
Du bist mit beiden Beinen auf der Erde.
Ja.
So, und dann, genau. Und das ist sehr schön gemacht. Und dann tut er eben die furchtbaren Dinge, die er so zu tun hat oder um die er anscheinend nicht herumkommt. So, ja. Und um diesen ganzen.
Und das eskaliert völlig. Also man kann schon sagen, mit jeder Folge, das haben sie auch gut gemacht. Ich finde das Serienformat, man hätte auch einen Spielfilm drehen können, aber das Serienformat passt eigentlich ganz gut. Die haben sich so ungefähr an den Ablauf des Buches gehalten und das Buch selber hat auch geile Cliffhanger, wo man denkt, ja scheiße, da kommt der jetzt einfach wirklich nicht mehr raus. Und dann geht's weiter und so. Und in der Serie auch Folge für Folge eskaliert das dann immer mehr.
Und am Ende der Folgen ist immer so eben so ein Cliffhanger, wo man denkt, ja shit, also wie kriegt er den Karren jetzt nochmal aus der Scheiße raus? Und das hält einem eigentlich auch so bei der Stange.
Und was auch gut gemacht ist, dadurch, dass man diese Achtsamkeitsmomente immer, da hat man dann, sieht man Bilder von seinem Achtsamkeitstrainer und dann zoomt so die Kamera auch irgendwie entweder ganz nah ihn ran oder man sieht dann seinen Achtsamkeitstrainer und ist dann wieder in der Situation, in der er das irgendwann mal bei ihm gelernt hat. Und das ist auch insofern gut gemacht, weil es ist nicht so, dass man das Gefühl hat, er macht das jetzt und dann klappt es alles, sondern er struggelt schon auch richtig damit. Also es ist nicht so, er macht jetzt seine Achtsamkeitsübung und dann funktioniert es schon alles, sondern es gibt auch im Laufe der ganzen Serie immer wieder Momente, wo er auch mit der Achtsamkeit irgendwie eigentlich an seine Grenzen gerät und auch merkt, da kann ich jetzt so viel atmen, wie ich will. Ich muss das jetzt doch machen oder ich muss jetzt doch irgendwas machen, was ich eigentlich nicht machen will oder was mich überfordert oder was irgendwie eigentlich sich nicht richtig anfühlt auch. Und das sind, finde ich, immer die Momente, wo es dann auch in der Serie ganz spannend wird, weil es dann eben zu diesem Moment kommt, wo du dann so bei ihm merkst, so jetzt hat er damit angefangen gefühlt, jetzt muss er es auch durchziehen irgendwie.
Ja.
Gleichzeitig meldet sich da irgendwie dann auch wieder die Moral oder dieses Gefühl, so eigentlich sollte ich das nicht tun. Und dann irgendwie die Achtsamkeit, die sagt so, du musst nur atmen. Wenn du in einer schwierigen Situation bist, überleg, welche Möglichkeiten hast du und was hat dich in diese Situation gebracht? Und das finde ich immer sind die spannendsten Momente, ja, genau. So, wo man das Gefühl hat, so, ja, da hilft dir deine scheiß Achtsamkeit gerade auch nicht.
Ja, es ist abgrundtief zynisch, das Ganze. Das ist natürlich das Erfolgsrezept schon der Romane und jetzt auch der Serie, dass eigentlich jemand, wie es der Titel schon sagt, eigentlich zu den moralischen Abscheulichkeiten fähig wird durch die Übungen der Achtsamkeiten. Das müssen wir auf jeden Fall diskutieren, wo uns dieses Motiv auch gesellschaftlich begegnet und was für ein Licht damit auch auf diese Achtsamkeitstechniken geworfen wird. Aber das macht auf jeden Fall den Charme der Serie aus, dass man dann immer wieder so Momente hat, wo man denkt, ja, also quasi, wo die Achtsamkeit am wenigsten passt, da wird sie jetzt praktiziert und befähigt dann den Protagonisten wieder eigentlich mit seinem fragwürdigen Tun fortzusetzen. Sowas.
Ja, genau. Ja. Aber vielleicht können wir ja erstmal so eine kleine Einschätzung geben. Ich fände es mal ganz spannend zu hören, wie euch die Serie eigentlich gefallen hat und was ihr gut fandet, was ihr nicht so gut fandet, um mal irgendwie noch ein bisschen mehr Gefühl dafür zu kriegen.
Ja.
Soll ich mal anfangen?
Ja, ja.
Also sozusagen die Prämisse oder die Voraussetzung für die Handlung, die dann geschieht, sind natürlich immens hoch. So, also wir haben irgendwie einen Staranwalt und der muss dann irgendwie sich ins Achtsamkeitsgame bewegen und dann muss er seinen Chef verschwinden lassen und dann passiert etwas, das sein Chef nicht wieder auftauchen lässt, also den Mafia-Boss sozusagen. Mhm. Also die Prämisse, unter der die Serie dann läuft, die ist extrem hoch und gleichzeitig ist es natürlich so, dass irgendwie dadurch, dass es in den letzten Jahren auch Achtsamkeit so sehr, ja, salonfähig geworden ist mit den unterschiedlichsten Methoden und man irgendwie von vielen Methoden auch schon gehört hat, kann man sich dann irgendwie doch trotzdem eben hineinversetzen in die Hauptfigur. Und das finde ich, hat es für mich so ganz spannend gemacht, weil ich gedacht habe, ja, die ganzen Achtsamkeitstechniken habe ich auch irgendwie alle schon mal gehört oder teilweise eben auch sogar praktiziert. Aber natürlich bin ich kein Staranwalt, der irgendwie jetzt sich darum kümmern muss, dass sein Auftraggeber abhanden gekommen ist, sage ich mal so. Und ich da zumindest eine Mitverantwortung für trage.
Yeah, yeah.
Ich fand die Serie, also im besten Sinne, glaube ich, nett zu schauen. Irgendwie so, also witzig, hab mich unterhalten gefühlt, fand die SchauspielerInnen gut. Wenngleich ich manchmal das Gefühl hatte, okay, ist so sehr irgendwie auf dem Reißbrett entworfen, manchmal die einzelnen Figuren, aber hat sich so im Laufe der Serie, finde ich, ist es besser geworden. Also jetzt zum Beispiel die Frau von dem Anwalt, die ist einfach meistens immer nur schlecht drauf und es ist halt eine mega gute Schauspielerin und da habe ich mir öfter gedacht, so, die die hätte auch noch ein bisschen mehr Zeit verdient und mehr Möglichkeiten verdient, irgendwie die Figur ein bisschen zu schärfen oder auszuspielen. Das hatte ich schon manchmal das Gefühl. Mhm. Aber trotzdem finde ich, ist es eine Serie, die ich einfach so sehr nett und gut weggeguckt habe.
Ja.
Und sie ist kurzweilig, finde ich. Also es gibt Serien, die dauern irgendwie 40 Minuten und es passiert irgendwie nichts und man hat das Gefühl so, oh, so. Und das finde ich bei der Serie aber nicht. Also ich bin in diesen 30 bis 40 Minuten gut unterhalten.
Ja, so ähnlich fand ich es ehrlich gesagt auch. Schließ mich da gerade mal an. Super Schauspieler, überhaupt eine super Idee. Also Krimi und durchaus auch recht ruppig wird das ja zum Teil in Szene gesetzt. So die Morde in Verbindung mit Achtsamkeit, super Idee. Mir ging's auch so, ließ sich super easy weggucken. Ich war gut unterhalten und dazu muss ich dann auch sagen, ich habe bei jedem Mal, wenn der Achtsamkeitslehrer eingeblendet worden ist, oder nicht bei jedem Mal, die ersten zwei Mal habe ich noch gedacht, na, jetzt wird das persifliert. So. Und dann dachte ich, huch, nee, die persiflieren es gar nicht. Das ist richtig guter Shit, den der Typ zu sagen hat. Also sprich, während man gut unterhalten wird, lernt man tatsächlich auch noch ein bisschen was zum Thema Achtsamkeit. Ziemlich gut. Was mir nicht ganz so gefallen hat oder wo sie quasi unter meinen Erwartungen bleibt, die Serie, ist, sie versucht schon, finde ich, ein bisschen bemüht, ein Pendant zu sowas wie Breaking Bad oder Better Call Saul zu sein. Und das macht sie jetzt nicht angestrengt, also sie geht schon eigene Wege, einfach weil sie nicht in erster Linie eine Charakterstudie ist, wie Breaking Bad oder Better Call Saul, die sich ja viel mehr Zeit lassen, ihre Protagonisten dabei zu beobachten, wie sie böse werden. Und das geht hier rucki zucki quasi. Aber das fand ich ein bisschen schade, weil ich finde, die Serie hatte, obwohl sie auf hohem Niveau ist, gut gemacht ist, damit auch so ein bisschen was typisch Deutsches, so ein kleines bisschen holzschnittartig, jetzt halt als Krimi. Und ich hätte es spannender gefunden, naja, wenn ich irgendwie dem Protagonisten mehr über die Schultern und in ihn hineingucken hätte können, als nur ihn atmen zu sehen, sage ich jetzt mal ein bisschen dazu. Mhm. Aber ansonsten, das ist meine ganze Kritik. Ich fand es eine sehenswerte Serie.
Also ich finde die Parallele spannend, die du jetzt auftust zu Breaking Bad oder Better Call Saul. Das ist ja tatsächlich es gibt eine Verwandtschaft insofern, also bei Better Call Saul sogar auch ein Anwalt eigentlich durch Umstände seines Lebens irgendwie in eine moralisch sehr fragwürdige Ecke sich drängen lässt und auch eine Charakterwandlung durchmacht und eben auch so zynische Aspekte dann plötzlich sehr stark werden. Also und bei Breaking Bad eigentlich mit diesem, was ist der Chemielehrer, ist er ja, eigentlich ganz ähnlich. Das ist eine interessante, da wäre ich selber gar nicht drauf gekommen, aber es ist eine interessante Parallele. Mir hat die Serie sehr gut gefallen. Ich habe die Bücher oder das erste Buch auf jeden Fall sehr geliebt und fand das auch recht treu umgesetzt. Also es ist auch im Buch jetzt nicht so, dass da noch eine große Vorgeschichte wäre, die dann in der Serie unterschlagen wird, sondern es geht auch im Buch eigentlich ruckzuck zur Sache. Und ich finde das sehr schön umgesetzt. Ich finde die Besetzung großartig oder wirklich gut. Ich finde keine einzige Besetzung jetzt wirklich unglücklich, wo ich denke, ach, die bringt das jetzt überhaupt nicht rüber oder der. Ich finde es wirklich gut getroffen. Und ich finde das auch sehr, es ist sehr schön umgesetzt, auch gefilmt. Ich finde auch das Color Grading oder die ganze, wie dieses, ich finde, das ist sehr, sehr, schon fast so Hollywood-mäßig irgendwie umgesetzt von der Farbgebung her und dann gibt's so diese frechen Szenen oder diese unerwarteten Szenen, in denen dann so in Nahaufnahme, meistens wenn jetzt dann gerade diese Achtsamkeitseinschübe folgen, dann sieht man plötzlich so in Nahaufnahme die Person ganz, den Björn Diemel ganz von nahe. Und witzigerweise, also das fand ich eine interessante Entscheidung, dass sie die vierte Wand immer wieder durchbrechen, dass der Björn Diemel, ich glaube die anderen machen das nicht, aber der Björn Diemel immer mal wieder in die Kamera guckt und dann sagt, ja, ich glaube jetzt bin
wenn ich, jetzt ist es vorbei, ja, so, ja, das war's jetzt oder ja, so. Oder irgendwie so, sagt, ja, man muss halt schon den Unterschied, man muss halt schon wissen, wie lange man jemanden im Kofferraum lassen kann oder so. Und dann spricht er quasi zum Publikum, ja, und hinten dran geht alles weiter und dann dreht er sich um und spielt weiter so. Das finde ich eine freche Entscheidung.
Ist so ein bisschen Erzähler auch, ja, seiner eigenen, ja, Geschichte, ne?
Ja, ja, genau.
Ja.
Nee, mir hat's gefallen. Ich fand's wirklich sehr gelungen und auch empfehlenswert. Und es ist, wenn wir vielleicht von daher ein bisschen mehr noch in inhaltliche Motive eintauchen wollen, es ist doch auch eine Steilvorlage für auch Diskussionen um gesellschaftliche Trends und Phänomene, die man da ausmachen kann. Der hat sich das ja nicht einfach aus den Fingern gesogen, diese Achtsamkeitsgeschichte, sondern wie du schon gesagt hast, Jana, das ist die letzten Jahre, die letzten 10 Jahre vielleicht, ist das ein man kann schon sagen, ein Megatrend.
Ja.
Der Einzug gehalten hat, auch eben nicht nur in irgendwelche Spezialzirkel. Das war ja schon lange der Fall. So schon seit vielen Jahrzehnten gibt es für Manager, gibt es so Klosterretreats, ja, und es gibt
3 Tage Wandern mit Alpakas in den, exakt, Anden oder
was. Das gibt so quasi, ja, für so spezielle, auch so Hochleistungsmilieus, die, ja, dann diese auch oft sehr kostspieligen, ja, Auszeiten sich und Rückzugsorte sich gönnen. Aber jetzt ist das so in der Breite angekommen. Ja. Also ich würde sagen, also der Otto Normalverbraucher, der nette Mann von nebenan und die, wer auch immer, die Nachbarin, die können alle was anfangen damit. Wenn man da von Atemübungen oder von davon so spricht, dann wissen die, was gemeint ist.
Und ja, es ist ja auch spannend, was du sagst. Also ich habe jetzt gerade direkt überlegt, warum ist es eigentlich in der Breite angekommen? Ja, weil irgendwie das Leistungsniveau, glaube ich, auch einfach gestiegen ist.
Ja.
Also das Leistungsniveau von dem her, was man in bestimmten Bereichen, in bestimmten Branchen eben zu leisten hat, aber auch die Identifikation, also, ja, also ganz starke Kopplung von Identifikation mit dem Beruf, mit dem Job, den man macht,
ja,
zu der Person, die man ist. Also, wobei, glaube ich, noch vor, keine Ahnung, 40, 50 Jahren, gerade so in der Boomer-Generation, ja einfach der Beruf auch ein Mittel zum Zweck war, nämlich einfach Sicherung, also Lebensunterhaltssicherung. Ja. Ist jetzt natürlich so in der Arbeitswelt, die Menschen sind immer spezialisierter und es ist eine sehr hohe Identifikation mit dem, was man tut. Und man hat meist sehr lange Ausbildungswege hinter sich, Studium, Praktika, Berufserfahrung etc. Das heißt, die Leistung, die erbracht werden muss, insgesamt ist, glaube ich, auch nochmal sehr viel mehr gestiegen in den letzten Jahrzehnten. Und das führt vielleicht eben auch dazu, dass eben diese Frage nach Work-Life-Balance und sowas noch mal mehr diskutiert wird oder eben diese Achtsamkeitssachen nicht mehr nur für die Manager vorenthalten sind, die irgendwie ihre, keine Ahnung, wie viel 1000 Sachen, Euro oder Franken im Jahr scheffeln, sondern eben auch für die normalen Otto-Normalverbraucher, die aber trotzdem sehr hohe Leistungen bringen müssen und gleichzeitig dadurch eben auch eine viel höhere Belastung erfahren und dann eben auch in Situationen kommen, wo sie sagen so, hey, jetzt brauche ich gerade mal eine Auszeit oder jetzt muss ich hier irgendwie mal meine Atemübung machen, um irgendwie wieder mich zu setteln ein bisschen. Mhm. Jay.
Ja, ja, ich will dem hinzufügen, also ich stimme dem erstmal völlig zu und gleichzeitig ist aber mein Gefühl, dass in unserer Gesellschaft sowas wie zur Ruhe kommen, auch so eine Sehnsucht nach Spiritualität, also das ist nicht nur Ausweg, weil der Beruf so anstrengend ist, sondern auch etwas, was die Leute, also zumindest im Trend, begriffen haben, dass sie das brauchen. Ne, dass sie irgendwie, ja, sich ausgleichen müssen und es gibt auch so eine Art Sehnsucht. Ich könnte mir vorstellen, dass es auch was damit zu tun hat, dass die gängige Religion unserer Breiten die Leute nicht mehr so anspricht, weil sie sozusagen in diesem Glaubenssystem das nicht mehr viel mit ihrer Wirklichkeit zu tun hat. Aber so achtsam sein im Jetztleben, sich konzentrieren auf die wesentlichen Dinge im Leben, das ist sehr diesseitig. Die Leute haben nicht das Gefühl, ich werde ins Jenseits verarscht, sondern hier und heute hilft mir diese helfen mir diese Übungen und ich kann ein ausgeglicheneres Leben führen. Und gleichzeitig würde ich auch schon sagen, wir sind eine Gesellschaft, die intensiv leben möchte. Ne? Das ist quasi in den 50, 60er Jahren war mehr gesetzt, okay, arbeiten gehen, nach Hause kommen, mit der Familie arbeiten, Abendessen, am nächsten Morgen arbeiten gehen und so weiter. Ne? Also es ist alles sehr gleich. Und ich glaube, der Anspruch heute an unser Leben ist schon ein intensiverer. Also die Menschen wollen mehr vom Leben. Und da schließt sich dann sowas wie das Thema Achtsamkeit einfach gut an, glaube ich.
Ja, also ich kann mir gut vorstellen, dass beide Motive zusammenkommen.
Zwei Seiten einer Medaille.
Ja, dass die Komplexität des Lebens enorm gestiegen ist und dass heute längst nicht mehr nur Spitzenmanager vor dem Problem stehen, wie sie irgendwie den Sturm und den Tsunami an To-Dos und Aufgaben und kurz- und langfristigen Verpflichtungen, wie sie das irgendwie unter die Füße kriegen, sondern ein ganz normaler Mensch mit Familie oder Partnerschaft und Beruf und Freizeit und so, das ist ein hoch ausgeklügeltes System, das viele Leute an die Grenzen bringt. Und dann gleichzeitig mit noch der Imperativ, der wahrscheinlich heute stärker ist als in früheren Zeiten, du musst dann an deinem Leben, es muss nicht nur funktionieren, sondern du sollst auch noch Spaß haben dabei, du sollst dich auch noch erfüllt fühlen, es soll auch noch sinnstiftend sein und so weiter. Und dann merkt man, nee, dreht man sich in einer Spirale nach unten und merkt, meine Ressourcen werden aufgebraucht, ich gehe da drauf. Und dann kommt quasi diese Achtsamkeit als ein Rettungsanker. Hier so auf diese Weise kannst du nachhaltig leben, kannst du wieder deine Mitte finden, kannst du dich wieder zentrieren, kannst du im jetzigen Moment ankommen und so. Und ich glaube, die Notwendigkeit wird von ganz vielen Leuten empfunden und dann versucht man das aus. Und ich finde immer die spannende Frage bei diesen Dingen, und da gibt's ja inzwischen auch ganz viele kritische Stimmen zu diesen ganzen Achtsamkeits- und Entspannungs-Meditationsübungen und so, die nicht unbedingt den Gedanken an sich kritisieren, aber die dann zurückfragen, ja, inwiefern dienen jetzt diese ganzen Übungen dazu, jemanden zu einem gesünderen, nachhaltigeren Lebensstil zu führen? Und inwiefern helfen sie eigentlich nur, ein krankes System noch länger am Leben zu erhalten? Und ein Indiz dafür, dass es eben diesen zweiten Fall durchaus auch gibt, könnte schon auch sein, dass auch Arbeitgeber, die jetzt wirklich massiv auf Profitmaximierung aus sind, dass sogar solche Arbeitgeber auf diese Techniken setzen oder Leute ermutigen, diese Techniken anzuwenden oder sogar Räume in ihrer Firma, in ihren Büros dafür extra widmen, weil sie eben sich damit die Hoffnung verbinden, dass die Leute im Arbeitsprozess besser funktionieren, wenn sie sich ab und zu mal eine Viertelstunde für Achtsamkeit rausnehmen.
Genau, es sind ja Menschen, es gibt dafür Menschen in großen Firmen wie Google etc., die dafür angestellt sind, also die sich nur darum kümmern, die Angestellten quasi bestmöglichst in ihrer Leistungsfähigkeit zu erhalten. Ja. Und das machen sie, indem sie mit den Achtsamkeitsübungen durchgehen, ihnen Ressourcen schaffen, irgendwelche Sportstudios in ihre Firmen bauen. Ich habe mal einen Menschen kennengelernt, der sowas gemacht hat, und der hat tatsächlich einen Wald in eine Firma gebaut. Also quasi ein Wald, weil man ja weiß, dass so Waldspaziergänge eine grüne Umgebung zum Beispiel den Mensch unglaublich beruhigen kann, gerade in sehr stressigen Situationen. Da wurde quasi dann einfach ein Wald irgendwo in eine Firma gebaut, damit die Menschen dann quasi im Wald spazieren gehen können, wenn sie dann irgendwie eine Auszeit brauchen oder das Gefühl haben, sie müssen sich ein bisschen beruhigen. Und das ist, wie du sagst, da ist die Frage so, ist es eigentlich nur Mittel zum Zweck, und zwar zu dem Zweck, die Leistungsfähigkeit zu erhalten? Und wie viel häufiger ist das der Fall, als dass es quasi der Mittel zum Zweck ist, den Menschen als Menschen, als solchen irgendwie zu stabilisieren oder zu unterstützen bei dem, was er irgendwie braucht oder was für ihn ein gesundes Lebensumfeld ist?
Ja, exakt.
Aber findet ihr das wirklich so so kritisch. Also ich sag mal so, ja. Mir, nee, ich, lass mich mal kurz sagen, mir ist ein Arbeitgeber lieber, der solche Dinge schafft, solche Möglichkeiten, Auszeiten, Seminare, wo man Achtsamkeit lernt und so weiter, als ein Arbeitgeber, der solche Dinge nicht schafft und das Gleiche von dir erwartet. Also ich will da mal so frech dagegenhalten, ist doch zumindest besser so, als wenn man einfach weitermacht wie bisher.
Ja.
Ob das schon also die Antwort auf alle Fragen, die unser Arbeitsprozess mit sich bringt, gibt, das ist natürlich eine andere Frage, aber ich finde jetzt erstmal kann man auch mal würdigen, dass es das, also dass es das heutzutage immerhin gibt. Vor 10, 20 Jahren gab es das noch nicht.
Ja, ja. Und kann ich auch mitgehen. Ich finde das ja auch, und wahrscheinlich mischen sich ja auch immer verschiedene Motive, aber ich finde das natürlich auch irgendwie legitim und würde auch lieber bei einem Arbeitgeber arbeiten, der jetzt ein Empfinden für das Erholungsbedürfnis und den Ausgleich der Mitarbeitenden mitbringt. Und es gibt ja so diese Vorzeigearbeitgeber in der Schweiz, dass da die übrigens dann auch immer diejenigen, in denen einfach fucking viel Geld umgesetzt wird, weil man sich das ja auch leisten können muss in der Roche und so, da gibt's dann in der Firma unten ein Hallenbad und einen Wellnessbereich und so, und da ist das alles integriert und ein Fitness, ein Gym, das man dann im kostenfrei über Mittag noch besuchen kann, und das wird dann alles gefördert. Ja, natürlich, das sind ja gegenüber der irgendwie 7 Tage, 14 Stunden Woche aus der Frühindustrie sind das sicher, muss man das ja als Fortschritt bezeichnen. Aber es ist ja dann doch die Frage, macht man das eigentlich um des Menschen willen oder dann letztendlich doch einfach nur deshalb, weil die Leute besser funktionieren, weniger Krankheitstage haben, mehr Umsatz generieren, effektiver arbeiten, wenn man ihnen diese Zeiten zugesteht. Also mir ist vorhin in den Sinn gekommen, ich habe das mal, weiß nicht mehr in welchem Zusammenhang, aber ich habe das mal recherchiert im Blick auf Urlaub. Es ist nicht erlaubt, in der Schweiz zumindest, in Deutschland wird es ähnlich sein, aber es ist nicht erlaubt, dem Arbeitnehmer in seinem Urlaub zusätzlicher Arbeit nachzugehen. Also du darfst jetzt nicht deine 5 Wochen Urlaub oder so oder deine 4 Wochen, die du hast, darfst du nicht einfach bei einem anderen Arbeitgeber arbeiten gehen. Und die gesetzliche Regelung ist ausdrücklich, weil der Urlaub dazu da ist, den Arbeiter zu regenerieren, damit er bei vollen Kräften wieder in den Arbeitsalltag einsteigen kann. Also der Urlaub ist quasi explizit auch arbeitsrechtlich so geschützt, dass der Mitarbeiter als Leistungsträger seinen Output wieder bringen kann.
Ja, aber wo ist das Problem, Manu? Also ich meine, du als Firma willst du Geld verdienen. Als Firma hast du als erstes Interesse dran, also von mir aus, dass du all deine Beschäftigten ordentlich bezahlen kannst. Und dafür musst du was verdienen und brauchst quasi tüchtige Arbeiter. So. Mhm. Also aus der Firmenperspektive finde ich das völlig nachvollziehbar, dass gesagt wird, eben, wenn es dafür einen Wald bei uns im Keller braucht, dann machen wir halt den Wald dahin. Ist mir doch egal. Hauptsache, die Leute können gut arbeiten. Also ich finde das nicht verwerflich. Ich finde das völlig legitim.
Aber ich frage mich dann, wo ist denn die Grenze erreicht? Wo haben wir denn eine Grenze, wo wir sagen, da ist das Wachstum, da muss nicht mehr geleistet werden, da muss nicht mehr Wachstum sein, da muss nicht mehr Geld verdient werden. Ich weiß, dass das nicht passieren wird, aber ich wünsche mir manchmal so eine Grenze, weil ich glaube, wir hatten da schon mal im Zuge einer anderen Folge so ein bisschen drüber geredet, oder ich weiß, dass ich das, glaube ich, schon mal erzählt habe. Wenn wir zurückblicken so auf Leistungsfähigkeit eines Arbeiters und die Frage nach Zeit und Geld, also wie viel Geld sozusagen die Zeit, die wir verbringen auf der Arbeit, wert ist, dann ist das nicht mehr vergleichbar zu noch vor 100 Jahren, weil die 5-Tage-Woche sozusagen oder der 8-Stunden-Arbeitstag, der wurde vor 100 Jahren etabliert. Mhm. Aber die Produktivität, die hat sich permanent gesteigert. Mhm. Und es wurde nie angepasst. Und man hat damit gerechnet, dass der Mensch 8 Stunden schläft, 8 Stunden arbeitet und 8 Stunden Freizeit hat. Mhm. Das kann man aber doch in unserer Zeit überhaupt nicht mehr. Also das wurde vor 100 Jahren, haben sich das Menschen ausgedacht. Und heutzutage denkt man so, ja, an diesem System wurde bis heute nicht mehr dran gearbeitet. Über 4-Tage-Woche wird diskutiert, aber in den wenigsten Ländern oder Orten ist das umgesetzt. Und das heißt, dass quasi über 100 Jahre lang die Arbeitszeit fast gleich geblieben ist, aber der Profit immer gestiegen ist und die Leistungsfähigkeit der Menschen und die Produktivität immer gesteigert wurde.
Ja, ja.
Naja, und deswegen frage ich, lass mich kurz zu Ende, und deswegen frage ich mich, wo ist die Grenze? Also wo sagen wir mal so, okay, Ich kann verstehen, dass Firmen Profit machen wollen und dass sie ein Interesse daran haben, dass ich leistungsfähig bin. Das ist ja auch okay. Aber so, wo ist die Grenze zwischen Leistungsfähigkeit und Ausbeutung? Das ist doch eigentlich die Frage.
Aber ist es nicht so, dass es uns, also zumindest wirtschaftlich, wohlstandsmäßig, so gut geht wie noch nie?
Ja.
Also viel besser als vor 100 Jahren. Wir können uns teure Reisen leisten und alles Mögliche. Das konnten sich damals nur ganz, 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 ganz wenige. Ich will damit nur sagen, naja, die Welt dreht sich weiter. So. Und man kann ja darüber diskutieren, ob es nicht sinnvoll wäre, die Arbeitszeit zu verkürzen. Dass ein Betrieb daran kein Interesse hat, das ist ja wohl mal klar. Also, ne, da müssen halt Gewerkschaften her, die, keine Ahnung, in den Arbeitskampf treten. Und das machen, aber ich finde dann immer noch, wenn ein Betrieb sagt, naja, also die Vier-Tage-Woche kriegt ihr von uns nicht, aber wir machen euch hier Achtsamkeitszeug, sage ich jetzt mal. Ist das vielleicht noch nicht das, wo man als Gewerkschafter hin möchte? Aber es ist besser als keine Achtsamkeitszeug. Also ich sehe das nicht so kritisch.
Also natürlich, also kann man sagen, es ist ja die Rackerei der letzten Jahrzehnte ist natürlich einhergegangen mit einem enormen Wohlstandsgewinn für nicht für alle, aber für einen großen Teil der Bevölkerung. Das heißt, da ist ja was rausgesprungen bei dieser Effektivitätssteigerung für uns, aber es hat auch seinen Preis. Mhm. Also das hat seinen Preis, und dass man jetzt nicht Firmen zum Vorwurf macht, dass sie keine Wohltätigkeitsvereine sind, ja, das kann ich verstehen. Interessant ist jetzt bei dem Beispiel mit dem Urlaub, ist natürlich, dass das, so wie ich das verstanden habe, tatsächlich eine gesetzliche Regelung ist. Und eigentlich könnte man sagen, ja, mindestens der Staat hätte ja die Aufgabe, Menschen nicht nur im Blick auf ihre Arbeitskraft erhalten zu wollen, sondern auch zu sagen, ja, es wäre ja eigentlich toll, wenn das Arbeitsleben für die meisten Menschen, Arbeitnehmenden, eigentlich so ausgeglichen wäre, dass sie den Urlaub nicht dringend nötig haben, um irgendwie halbwegs wieder ihre Kräfte zu sammeln, sondern zum Beispiel einsetzen könnten für humanitäre Zwecke oder für sonst einfach für Interessen und Reisen, ohne dass das jetzt schon wieder unter diesem Verwertungsgedanken ist. Der Urlaub ist dazu da, seine Ressourcen wieder zu regenerieren. Und das ist ja bei der Achtsamkeit, würde ich das ja auch sagen. Vielleicht müssen wir das auf die individuelle Ebene nehmen, um da nicht in einen allzu so politisierten Diskurs FDP versus was auch immer zu geraten.
Ich bin kein FDPler, nur mal nebenbei erwähnt. Ich hasse diese Partei. Auch wenn ich hier so klinge.
Nee, das geht mir auch so. Das wäre ja auch mein Endgegner. Und gleichzeitig habe ich durchaus Verständnis für auch den wirtschaftlichen Druck, dem Unternehmen auch ausgesetzt sind. Das ist keine Frage. Aber jetzt individuell, wenn man selber Einflussmöglichkeiten hat, das ist ja die Frage, baue ich jetzt Achtsamkeitsübungen in mein Leben ein? Was ist das Motiv? Ist das Motiv, weil ich als Mensch, weil ich unabhängig von meiner Leistung und meiner Leistungsfähigkeit einfach ein Leben führen will, das ich auch bei mir verbringe, dass ich auch zu dem auch Momente gehören, in denen ich zweckfrei den Moment genieße oder so. Oder mache ich das, baue ich das ein, damit ich eigentlich in einem ausbeuterischen System oder in einem ungesunden System einfach noch meine Leistung bringen kann. Und dann ist das so ein bisschen wie wenn ich mir am Morgen ein Ritalin einwerfe oder eine Linie Koks ziehe, um einen verrückten Arbeitsalltag zu überleben, ohne das System anzupassen. Weißt
Toll.
Du?
Ich habe schon seit einigen Jahren benutze ich einen Achtsamkeitskalender tatsächlich, wobei ich glaube, Sie würden niemals sagen, dass ein Achtsamkeitskalender, ja doch vielleicht schon, so einen analogen Kalender, und der heißt Ein guter Plan.
Ah.
Und die geben immer Tipps und erzählen was und helfen dir, so sag ich mal, so ein bisschen Achtsamkeit in deinen Alltag zu bringen. Aber die sagen immer, es geht nicht darum, dass das eine zusätzliche Aufgabe für dich ist. Das soll nicht sein, was du irgendwie noch zusätzlich machen musst, um irgendwie über die Runden zu kommen oder um zu überleben oder sowas. Sondern es können Sachen sein, die dir einfach helfen, bewusster durch den Tag zu kommen und bewusster deine Zeit zum Beispiel zu gestalten oder zu schauen, was habe ich eigentlich an Aufgaben diese Woche und was möchte ich eigentlich erledigt haben. Da gibt's dann zum Beispiel so, ich habe die auch als App auf meinem Handy, kann ich jeden Tag, frage ich, wie gut hast du geschlafen, wie viel hast du dich bewegt, hast du gut getrunken, wie gut hast du gegessen, und dann kann ich immer einklicken von 1 bis 5. Und das mache ich eigentlich jeden Abend, und dann kann ich so schauen, okay, ja, was habe ich heute eigentlich gegessen? Ja, heute war nicht so gut. Oder habe ich genug getrunken? Ja, war gut. Oder war ich heute spazieren? Ja, wie habe ich denn eigentlich geschlafen? Und es ist in dem Sinne nicht eine Pflicht oder sowas, sondern einfach für mich zumindest, wenn ich es abends mache, so ein Moment, wo ich nochmal den Tag auch zum Beispiel Revue passieren lasse und kann, okay, was war denn heute eigentlich? Keine zusätzliche Aufgabe in dem Sinne, sondern etwas, was mir hilft, meine Zeit und meinen Tag und mein Leben ein bisschen bewusster wahrzunehmen.
Mhm. Und das hilft.
Ich find's gut, weil ich dann irgendwie manchmal schon mehr ein Gespür für mich habe oder so, weil, also, wenn irgendwie viel los ist, Manu hat es vorhin so gesagt, das letzte Jahr war sehr voll bei ihm, bei mir auch, da war viel los einfach. Ja. Und dann, finde ich, hat man manchmal diesen Punkt, dass man merkt, dass man in so einen Negativ-Flow bekommt. Ja. Also nicht im Sinne von der Spirale, die immer schlimmer wird, aber so ein Flow, wo man in so einen Stressmodus kommt und merkt, man kommt da gerade gar nicht mehr raus. Und das, also diesen Kalender, den ich habe, so der hilft dann manchmal zu sagen, okay, ja, ich habe gerade die letzten 4 Tage habe ich nicht gut gegessen oder immer ein bisschen zu wenig getrunken. So, und ich finde, wenn man so im Flow ist, dann realisiert man das meistens gar nicht. Yeah. Dann machst du so von Tag zu Tag und wie machst weiter und so. Und dann brauchst du so diesen Moment, wo du innehalten kannst und dir das bewusst machen kannst. Der ist dann schwieriger. Also der ist dann schwieriger zu etablieren, als wenn du das Teil deiner Routine am Tag bist. Yeah.
Ja, das wäre jetzt für mich eh auch mal die Frage, also du hast jetzt schon ein bisschen was erzählt, Jana, wie ihr oder wie wir das so machen, ob das für uns ein Thema ist oder nicht. Ich muss sagen, ich habe tatsächlich irgendwann so Achtsamkeitsübungen oder ich würde sie eher kontemplative Spiritualität für mich entdeckt, weil ich gemerkt habe, dass so die spirituellen Praktiken, die ich vorher hatte, die haben nicht mehr funktioniert. Also Lieder singen, die Arme gen Himmel heben und verliebt Jesus, ich liebe dich singen oder auch Bibel lesen oder Gebete sprechen, Herr segne diesen, mach doch jenes und so weiter. Also so, was früher so meine Spiritualität war, das hat irgendwann nicht mehr funktioniert. Und ich merkte aber, ich habe da eine ganze Zeit lang gar nichts gemacht, so weil ich irgendwie dachte, okay, das geht nicht, das klappt nicht. So. Und irgendwann habe ich aber gemerkt, ich brauche in irgendeiner Form eine spirituelle Anbindung, eine, oder nennen wir es mal eine Gründung oder eine achtsame Lebensweise. Also zumindest etwas, was mich mit dem verbindet, was nicht in erster Linie sichtbar ist. Gut, und dann habe ich mich ein bisschen auf den Weg gemacht und dann eben so im Herzensgebet entdeckt. Ich habe mich mit einem Baum auf dem Weg zu meiner Arbeit befreundet, an dem ich jetzt immer...
Es klingt so geil.
Ja, ja. An dem ich
jetzt mit einem Baum befreundet.
Ja, an dem ich immer stoppe und kurz mit dem rede und Namaste sage und so. Einfach, weil ich merke, wenn ich das nicht mache, dann kommt mein Inneres in ein Ungleichgewicht. Also ich merke, ich brauche eine spirituelle Praxis und da unterhelfen mir solche Achtsamkeitsübungen eben mehr als, keine Ahnung, das, was man sonst so im christlichen Bereich oft macht. Nichts dagegen, kann ja jeder gucken, wie er das will. Es hat für mich nicht mehr funktioniert irgendwie. Ich brauchte etwas Neues.
Also es ist interessant, dass du das jetzt erwähnst, weil ich nämlich gerade vor wenigen Tagen darüber nachgedacht habe. Ich habe mich mit einem Freund getroffen, ein bisschen erzählt vom letzten Jahr und so weiter und dass ich irgendwie Ablenkung reduzieren möchte in meinem Leben und so. Und dann hat er mich gefragt, ja, wann guckst du denn deine E-Mails an? Und ich dann ja so quasi um 5:30 nach dem Aufwachen und so. Und dann hat er mir gesagt, ja, nimm dir doch. Und der ist jetzt gar nicht irgendwie, ich bin ja evangelikal sozialisiert gewesen, aufgewachsen, und der kennt den Hintergrund überhaupt nicht und hat mir dann gesagt, ja, er fände das halt wichtig, am Morgen als erstes ein Buch aufzuschlagen und ein Kapitel zu lesen. Und bei mir hat natürlich sofort dieser alte Imperativ dann aufgeleuchtet, ja, jeden Morgen ein Kapitel der Bibel lesen. Aber das Witzige ist ja, dass ich kann das gut nachvollziehen, Jay, wenn du sagst, das hat für dich dann nicht mehr funktioniert. Aber das Witzige ist ja, dass in dieser evangelikalen stille Zeit-Spiritualität mit diesem Imperativ jeden Tag den Tag beginnen mit einer Viertelstunde, besser eine halbe Stunde, besser eine Stunde Zeit, in der man die Bibel liest, nachdenkt über sein Leben, den Tag dem Herrn Jesus hinlegt. Das ist, ich habe ja erlebt, welche Zwänge aus dem entstehen können, so dass mir das für Jahre verdorben wurde eigentlich. Aber eigentlich ist es eine Achtsamkeitspraxis. Quasi avant la lettre wurde schon in den evangelikalen Kreisen, und das kann man natürlich zurückverfolgen bis ins Mittelalter und weiter, aber in evangelikalen frommen Kreisen, auch im Pietismus schon, hat das ja längst, war das längst Usus, dass man jeden Tag mit einer Zeit beginnt, die nicht verzweckt ist, im besten Falle, die nicht jetzt auf den Arbeitsprozess und die Leistung, sondern wo man sich selbst spürt, wo man mit Gott und der Welt in Verbindung tritt, wo man seinen Tag als quasi antizipiert und so. Das ist eigentlich, könnte das eine kerngesunde Geschichte sein.
Ja.
Ich habe noch was Kleines zu erzählen. Ich habe eine Zeit lang einen guten Podcast gehört, in dem geht es um Zen-Buddhismus, also buddhistische Weisheiten. Und das ist ein Zen-buddhistischer Mönch, der sich mit einem Journalisten unterhält. Podcast heißt The Way Out is In. Kann ich sehr empfehlen, ist sehr spannend. Und da haben die zum Beispiel mal darüber, über so Tätigkeiten am Tag geredet. Und für den Zen-Buddhismus ist das Teetrinken total wichtig. Und das Teetrinken auch so was Meditatives hat sozusagen. Also, weil man beim Teetrinken dann eben auch ganz da ist, so beim Aufgießen und dann beim Trinken, beim Zubereiten.
Die Zubereitung schon.
Die Zubereitung total präsent, genau.
Ritual.
Und das habe ich nicht übernommen, aber da war so ein Tenor, dass wenn man so, dass so jede Handlung im Alltag eigentlich eine gewisse Form von Meditation sein kann. Und da habe ich mir was übernommen, was für mich in dem Sinne dann wieder nützlich ist, aber auch für mein Seelenheil. Ich hasse es nämlich abzuwaschen. Es gibt nichts mehr, was ich hasse, als abzuwaschen, wenn man so mit den Händen und in das eklige Wasser und so, das finde ich einfach ganz eklig. Echt ganz schlimm. Und ich hab keine Geschirrspülmaschine, das heißt, ich muss wirklich abwaschen, regelmäßig. Und ich habe versucht, so ein bisschen meditativ abzuwaschen. Und das funktioniert für mich ganz gut. Das kann man jetzt wieder sagen, Mittel zum Zweck. Aber auf der anderen Seite bin ich dann wirklich immer so sehr, gerade bei dem Teller oder bei der Tasse oder was auch immer ich da habe, und versuche dann irgendwie wirklich ganz bewusst das Stück abzuwaschen und auch bewusst irgendwie in der Hand zu haben und dann irgendwie zum Trocknen wegzustellen.
Sehr cool.
Und genau, einfach in dem Sinne tatsächlich auch für mich gut, weil ich kann mich nicht jeden Tag darüber aufregen, dass ich abwaschen hasse. Das geht nicht. Und dann, das frustet ja auch irgendwann. Ich kann nicht immer sagen, ich find's scheiße. Und wenn ich jeden Tag oder jeden dritten da rangehe und sage so, oh, das muss jetzt auch wieder gemacht werden, dann fühlt sich das auch nicht gut an. Und in dem Sinne wird quasi für mich Abwaschen immer zu so einer Achtsamkeitsübung, sehr präsent mit meinem Teller und meiner Tasse und dem, was ich dann noch abwasche, zu sein.
Das finde ich aber schön. Also solange du nicht anfängst, deinen Tassen und Tellern Eigennamen zu geben. Ich finde das sehr schön, und es erinnert mich natürlich an eine Folge, die unsere wunderbare Johanna Di Blasi mit
mit einer Theologieprofessorin gemacht habe zum Thema Stricken, wo sie auch von eben dem meditativen Stricken, es schließt sich nicht, offenbar nicht aus, dass etwas Handfestes dabei rauskommt. Man strickt einen Pullover, einen Schal, einen Socken, ein paar Socken oder was auch immer. Aber es ist dann doch, die Arbeit selber ist eigentlich zweckfrei so. Das hat etwas Repetitives und das kann psychohygienisch sogar richtig hilfreich sein.
Ja. Ich finde das Schöne bei dieser Art von Achtsamkeitsübungen, die jetzt auch nicht nur ins Innere gehen, gibt's ja auch, ne, so ich versenke mich und so, sondern die Achtsamkeit, Aufmerksamkeit quasi mit dem ganz normalen Weltlichen, wie Stricken, Abwaschen, Tee trinken, Zigarette rauchen, wie auch immer, so zusammenbringt. Ich finde das irgendwie sehr, sehr cool, weil also das war mit ein Grund, warum meine christliche Spiritualität nicht mehr so gut funktioniert hat, weil ich immer das Gefühl hatte, ja, ich rede hier in den luftleeren Raum. Ich singe jemandem Lieder, aber das ist alles, ich besinge eine Gottheit, die über allem ist, aber das hat so wenig mit dem ganz normalen Leben zu tun. Und bei solchen Achtsamkeitsübungen finde ich es einfach toll. Deswegen mache ich das mit diesem Baum und deswegen sage ich auch Namaste, weil man sozusagen in dem ganz normalen davon ausgeht, in diesem Augenblick, dass da auch was Göttliches ist. Also das Göttliche wird nicht nur gedacht oder erdacht oder erbetet, sondern es ist einfach da. So, und deswegen finde ich das eine sehr, sehr schöne Art, seine Spiritualität zu leben. Also und ich will das gar nicht gegeneinander ausspielen. Ne? Es gibt ja ganz viele verschiedene Arten, aber ich merke, das tut mir gut.
Ja, das ist sehr schön. Also ich finde das toll, wie wir jetzt über Arbeitgeber und Arbeitnehmerbestimmungen und Firmensysteme und so weiter bei ganz handfesten, auch repetitiven alltäglichen Arbeiten angekommen sind, die eine kontemplative Qualität entwickeln können, wenn man sie dann bewusst macht und nicht einfach nur hinter sich bringt.
Ja. Wie ist das bei dir, Manu? Du bist doch ein Koch.
Ja.
Hat Kochen für dich so ein bisschen was, naja, nicht Meditatives, aber hat bestimmt doch auch was mit sehr bewusster Auseinandersetzung mit dem, was du da vor dir hast zu tun, oder?
Ja, es ist witzig, weil ich habe nämlich vorhin, als ihr erzählt habt, habe ich die ganze Zeit gedacht, ja, was habe ich denn?
Ja, nix, Manu. Ja, nix. Das ist das Problem.
Das ist ja das Problem.
Man kocht.
Ja, genau. Ja, aber Kochen, ja, auf eine gewisse Weise, das stimmt, das kommt dem nahe, weil beim Kochen isst man wirklich, man muss ja auch, es ist nicht das Gleiche wie beim Stricken. Gut, beim Stricken hat man vielleicht auch ein komplexes Strickmuster oder so, aber man kann sich im Stricken verlieren. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich mich im Kochen verliere in einem Sinne, dass man muss ja seinen Kopf zusammen haben. Man muss ja irgendwie dann, sonst geht was schief. Aber man ist ganz bei der Sache und es hat ja etwas ganz Physisches, etwas Haptisches. Man hat da diese Möhren in der Hand und dieses und man trimmt das Fleisch und man keine Ahnung, man brät den Speck an oder was auch immer. Das ist schon, ich liebe das, weil ich dann wirklich ganz im Moment
ganz bei der Möhre bin.
Ganz bei der Möhre. Ja. Genau. Also von dem her, das hat schon auch was. Ja, das und dann daneben würde ich sagen, so beim Fahrradfahren oder so, wenn man so, das ist ja auch unglaublich repetitiv, man dreht diese Pedale einfach und strampelt und dann fährt man da 2-3 Stunden fährt man da herum und das ist auch etwas, wo man auf alle möglichen Gedanken kommt und dann auch irgendwann auf keine mehr. Ja. Also das finde ich auch, das hat schon etwas. Wenn man da nach einer längeren Fahrt zurückkommt, dann ist man wie durchgelüftet.
Ja. Und bei mir ist das auch. Ja, ja? Nee, mach du.
Ich wollte noch mal fragen, und wie es bei euch um das achtsame Morden steht. Also wie gut ihr darin seid, ob euch da eure Übungen helfen und wie viele Leute ihr schon so atmend um die Ecke gebracht habt.
Also ich bin dann ja, da ich ja so gerne abwasche, bin ich halt spezialisiert auf so Wassermethoden.
Aha. Oh Gott.
Sehr schön.
Waterboarding.
Ich wollte es jetzt nicht sagen.
Nee, aber für mich stellt sich wirklich die Frage nach dieser Serie oder mit dieser Serie, weil hier ja sozusagen sowas Achtsamkeit, was ja Verbundenheit bringen soll mit der Welt, mit Gott, mit dem Nächsten im besten Fall. Und das wird hier ja so zweckentfremdet zu einer Technik, die dir hilft, in der Not Menschen besser um die Ecke zu bringen, als du das könntest, wenn du nicht diese Atemtechnik hättest oder so. Und ich habe mich so gefragt, ist das eigentlich legitim? Darf man das? Also, oder ist Achtsamkeit nicht anders gedacht?
Ich glaube, er hat halt also unser Protagonist hat halt, glaube ich, einen Knick in seiner Logik drin. Also er denkt ja irgendwann, er braucht jetzt diese achtsamen Methoden, um zum Beispiel seine Zeitinsel mit seiner Tochter zu schaffen oder mal wieder einen Abend mit seiner Frau verbringen zu können. Und ich habe das Gefühl, er ist schon so tief drin quasi um wieder dieses System anzusprechen, wovon wir nicht so genau wissen, was es ist oder wer das jetzt gemacht hat. Aber er ist so tief drin, dass er eben gar nicht auf die Idee kommt, einfach zu sagen, so, okay, ich mache das jetzt nicht mehr oder mache jetzt diese Achtsamkeit, um eine größere Veränderung herbeizuziehen, sondern er ist bei diesem Kleinen, ne? Er macht jetzt diese Achtsamkeitsübung, um die nächsten 2 Stunden zu überleben eigentlich, weil er weiß.
Und im wahrsten Sinne des Wortes, ne?
Genau, ich wollte gerade sagen, weil er weiß, wenn ich das nicht mache, dann bin ich tot in 2 Stunden, weil er so tief in diesem Sumpf der Mafia-Bosse und so drin ist. Also, ich glaube, da geht's auch um Selbstwirksamkeit dann vielleicht auch nochmal, so diesen Aspekt von, ich bin achtsam mit mir, um in diesem ganz Kleinen irgendwie was zu tun. Und bei ihm hat das mit dem nackten Überleben zu tun, aber weil er diese größere Dimension vielleicht gar nicht mehr im Blick hat.
Ja, also ich glaube auch, das ist ja der ganze Witz des Buches und der Serie, der ja auch den Titel ganz bewusst auch komisch oder witzig werden lässt, Achtsam Morden, ist ja diese Zweckentfremdung einer Technik, einer Aufmerksamkeitsmeditationstechnik, die eigentlich dazu beitragen sollte, also vielleicht zur Ehrenrettung der Achtsamkeit, wie sie zumindest von führenden Protagonisten vertreten wird. Ja, natürlich sollte doch eine Achtsamkeit dazu führen, zum Beispiel, dass die Wertschätzung für das Leben steigt. Also, dass man quasi, man geht achtsam mit sich selbst um, achtsam mit Mitmenschen, achtsam mit der Schöpfung, mit seiner Nahrung. Man schlingt das Fressen nicht einfach runter, sondern man würdigt, was man da für Ressourcen auch angezapft hat, um dieses Essen auf den Tisch zu bringen und so weiter. Also, im Sinne des Erfinders, würde ich jetzt mal sagen, oder im Sinne der meisten Erfinder, würde ein achtsames Leben natürlich dazu führen, dass man nicht achtsam mordet, sondern im Gegenteil sich und das Gegenüber und alle Mitgeschöpfe wertschätzen lernt. Aber das Pikante ist ja, und darauf macht das Buch zugespitzt aufmerksam, dass man eben auch eine Technik wie Achtsamkeit durchaus zweckentfremden kann. Und es braucht ja jetzt nicht viel Fantasie, sich auszumalen, wie irgendein, keine Ahnung, ein Hedgefund-Manager oder irgendein Börsenmakler oder was auch immer, der da Milliarden risikoreich investiert und schlussendlich zum Kollaps der Immobilienbranche in Amerika führt oder zu einer Rezession oder was auch immer, wie so jemand dann über Mittag seine Achtsamkeitsübungen macht, um wieder Kraft und Mut und Selbstbewusstsein zu gewinnen, um seine notabene oder am Ende menschenverachtenden Tätigkeiten fortzusetzen. Oder ein Nestle-Manager, der dann mit dem im Shitstorm Achtsamkeitsübungen macht, um mit den Anschuldigungen der bösen Presse besser umgehen zu können, ohne sich zu fragen, ob die vielleicht einen Punkt haben und er sein Verhalten ändern müsste. Also das kann man sich ja leicht vorstellen.
Ich habe gerade gedacht, so das Gegenteil zu achtsam morden ist quasi achtsam zum Leben befähigen.
Ja, schön.
Ja, schön. Ja, schön.
Ich musste gerade noch dran denken an jemanden wie Bernhard von Clairvaux, der sozusagen ein wichtiger mittelalterlicher Mönch ist, der auch ganz viel über so kontemplative Techniken geschrieben hat und über Gebet und wie man das machen kann und der irgendwie eine ganz intensive Spiritualität hatte. Und im nächsten Augenblick hat er begeistert die Leute aufgefordert, das Schwert in die Hand zu nehmen und mit dem Kreuzzug ins Heilige Land zu ziehen und dort die Heiden abzuschlachten, um für Jesus die heilige Stadt zurückzuerobern. Und ich will nur sagen, ne, also die, und das sehen wir meines Erachtens, und er hat tolle Sachen geschrieben. Also das ist nicht immer so schwarz-weiß und so kennen wir das aus unserem Leben ja nun mal, wahrscheinlich kennt das ja jeder, dass man nicht immer, keine Ahnung, zusammenkriegt, was man auf der einen Seite seines Lebens tut und auf der anderen. Und ja. Und in dem Sinne finde ich das einfach nur irgendwie spannend. Also man braucht nicht denken, nur weil man ein achtsames Leben führt, dass man kein Arschloch ist.
Ja, also ein kurzer Einwurf, also ja. Weil das ist mir jetzt gerade in den Sinn gekommen. Ich habe ja in meinem Philosophie-Podcast auch über die Stoiker gesprochen und da gibt's ja durchaus Überschneidungen zwischen Stoizismus, der ja auch übrigens bei Managern und Geschäftsleuten hoch im Kurs ist zurzeit, wo es ja auch um Ausgeglichenheit geht, darum den Moment zu genießen und so weiter. Und einer der bekanntesten Stoiker, Marc Aurel, der konnte ja seine Reflexion über das Leben und eben wie wichtig es ist, die Balance herzustellen und so. Das hat er ja niedergeschrieben, währenddem er irgendwie im germanischen Wald irgendwie die ganzen Stämme niedergemetzelt hat und so. Und dann hat er sich dann in sein Zelt zurückgezogen und die wunderschönsten Aphorismen oder stoischen Reflexionen angestellt, wie man eben mit sich selbst ins Reine kommt und sich damit abfindet, Dinge nicht mehr ändern zu können. Und Dinge auch zu ändern, die man noch ändern kann und so weiter. Wahnsinn. Die ganzen Geschichten. Und dann ging es wieder ab ins Schlachtfeld. Also das ist achtsam morden quasi in der Antike, oder?
Ich habe jetzt gerade noch mal ganz kurz was rausgesucht. Und zwar, weil du Bernhard von Clairvaux angesprochen hast. Der hat ein ganz berühmtes Gedicht verfasst. Und zwar heißt es »Die Schale der Liebe«. Und da sagt er, ich zitiere jetzt nur kurz daraus, wenn du vernünftig bist, erweise dich als Schale, nicht als Kanal, der feist gleichzeitig empfängt und weitergibt, während jene wartet, bis sie gefüllt ist. Auf diese Weise gibt sie das, was bei ihr überfließt, ohne eigenen Schaden weiter. So, und dann erklärt er weiter, dass man nur aus der Fülle ausgießen soll und nicht freigebiger als Gott sein soll. Die Schale ahmt aber die Quelle nach, nicht überströmender zu sein als die Quelle. Wenn du kannst, hilf mir aus deiner Fülle, wenn nicht, schone dich. Also mit dem Gedanken daran, sozusagen dann zu geben, wenn man selber gefüllt ist und wenn man selber präsent sein kann und da sein kann und zum Leben befähigen kann. Aber wenn man selber noch das Gefühl hat, bei mir geht's eher ums achtsam Morden.
Ja.
Und ich brauche noch einiges, bis ich wieder gefüllt bin, dann nehme ich mir die Zeit, um mich wieder aufzufüllen.
Ja.
Das ist doch ein Bombenschlusswort.
Das ist ein schöner Gedanke. Ja, finde ich auch. Das ist ein sehr schöner Gedanke, den wir jetzt mitnehmen, ganz ungeachtet der Frage, ob Bernhard von Clairvaux in seinem Leben diese Prinzipien auch wirklich zum Guten eingesetzt hat. Aber wir wollen Achtsamkeit zum Guten einsetzen, zum Gedeihen des Lebens, oder wie hast du das so schön gesagt?
Zum Leben befähigen.
Zum Leben befähigen. Amen dazu. Jay, Jana, das war eine Freude mit euch, über achtsam morden zu sprechen. Jawohl. Ihr Lieben, im nächsten Monat hören wir uns wieder und bis dann, habt auf euch Acht.
So, habt's hübsch.
Genau, tschüss.
Tschüss. RevLab.